heiße dich herzlich willkommen, Christine Poppe, heute zu Gast bei mir.
Danke.
Du bist Traumacoach, bist verheiratet und hast eine 4-jährige Tochter.
Genau.
Ja. Wunderbar, dann fangen wir an. Du hast dich viel mit dem Glauben, es setzt du dich auseinander, das weiß ich. Und welche Schritte empfiehlst du den Frauen, die in ihrer Sexualität, also dass sie alte Glaubenssätze aus religiösen Kontexten hinterfragen und verändern, wenn es falsche Glaubenssätze sind?
Ja, hi. Also ich komme ja selber auch aus einem konservativ-christlichen Elternhaus und Hintergrund mit Freikirche und so und habe mich damit ja auch auseinandergesetzt. Und ich glaube, was mir geholfen hat, ist, mir bewusst zu machen, was für Glaubenssätze ich überhaupt habe und diese zu reflektieren. Und häufig ist es auch so, dass es ja nicht nur Glaubenssätze sind, sondern wesentlich mehr, was uns blockiert in der Sexualität. Und was mir geholfen hat, auf jeden Fall die religiösen Themen so ein bisschen zu adressieren für mich, war Literatur zu lesen, die nicht aus meinem Gemeindekontext kommt. Also weil genau daher und auch aus meinem Familienkontext, genau daher kommt ja die Überzeugung, die mich vielleicht belastet. Und von da werde ich wahrscheinlich nicht die richtige Antwort bekommen, um das aufzulösen. Und so habe ich beispielsweise, ich habe ein Buch geschrieben, das zeige ich euch nachher auch nochmal. Und da habe ich ganz viele Christen interviewt, die sich haben scheiden lassen. Und eine der Antworten, die ganz oft kam, war, dass sie viel zu früh geheiratet haben, weil sie geglaubt haben, sie dürften keinen Sex vor der Ehe haben. Und das dazu geführt haben, wenn sie doch Sex vor der Ehe hatten, haben sie sich wie gezwungen gefühlt, diese Person heiraten zu müssen, ob sie sie lieben und für richtig halten oder nicht. Und diese Überzeugung kommt ja irgendwoher und meistens nicht unbedingt aus der Bibel. Da gibt es vielleicht Bibelverse, die das untermauern, aber vor allem aus meiner Gemeinde oder aus meiner Familienherkunft oder so. Daher habe ich ja solche Überzeugungen. Und wenn ich danach frage, dann wird man mir diese nur bestätigen. Deswegen ist es wichtig, sich außerhalb zu informieren. Also vielleicht online haben wir heute so viele Möglichkeiten. Und da kann man schauen, es gibt christliche Podcasts. Mir hat beispielsweise der Podcast Worthaus sehr geholfen, da wirklich eine differenzierte Sichtweise auf das Thema zu bekommen. Genau, also zu schauen, was für Podcasts oder Bücher können mir helfen, meine alten Überzeugungen auf einer kognitiven, auf einer Kopfebene zu hinterfragen und neue Ideen reinzubekommen. Aber häufig sind die Probleme in der Sexualität nicht unbedingt Probleme, die sich mit Glaubenssätzen der Sexualität selber auseinandersetzen, sondern Dinge, die ich generell über Beziehungen gelernt habe, wie beispielsweise, ich darf keine Grenzen setzen, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig und solche Dinge, die man vielleicht erstmal gar nicht als sexuell explizit sexuell identifizieren würde. Und dazu kommt, dass es ganz wichtig ist, den Körper zu wenden, also nicht nur im Kopf die Dinge zu machen, sondern auch schauen, dass die alten Überzeugungen, die sitzen in unserem Körper. Glaubenssätze kommen nicht allein. Wir sind gebunden an Gefühle und Gedanken, an Körperzustände. Und wenn ich mich zum Beispiel schäme, dann nehme ich eine bestimmte Körperhaltung ein. Vielleicht mache ich den hier und gucke auf den Boden, gucke niemanden an. Das hängt also mit einer Körperhaltung zusammen. Es hängt aber auch mit Empfindungen zusammen im Körper, mit Gedanken, mit Gefühlen. Und das ist alles ein Kuddelmuddel. In diesem Kuddelmuddel gibt es meistens auch das Wissen darüber, woher kommt dieses ganze Kuddelmuddel. Und wenn ich an die Ursprungssituation, also wenn ich das im Körper, kann ich das finden, was ich im Kopf nicht mehr weiß. Weil das, was ich verdränge, speichert sich im Körper. Und genau, und da kann ich dann rankommen. Also es können eine ganz andere Situation, die gar nichts mit Sexualität zu tun sein, die mich gelehrt hat, ich darf keine Grenze setzen. Oder es ist vielleicht sogar eine Situation, in der ich sexuelle Gewalt erlebe, in der ich erlebe, meine Grenze wird völlig überschritten. Ich darf keine Grenze setzen, weil sonst habe ich vielleicht Angst zu sterben. Weil zum Beispiel, keine Ahnung, mein Opa oder Bruder oder Cousin oder wer auch immer sich da vergreift, übermächtig ist, im Gegensatz zu mir als kleinem Kind zum Beispiel. Und diese Erfahrung von meinen Grenzen werden völlig überschritten, zeigen sich dann nicht nur in der Sexualität, sondern in allen Lebensbereichen. Einfach habe ich ständig Stress mit meiner Schwiegermutter, weil ich es nicht schaffe, ihr zu sagen, ich möchte das nicht so wie du das möchtest. Oder meinem Chef oder Freundinnen oder. Das kann sich in allen Lebensbereichen zeigen. Also das heißt nicht, nur weil es, also es kann halt Dinge, die außerhalb der Sexualität passieren können, Einfluss auf die Sexualität haben und andersrum. Genau, und von daher würde ich sagen, einmal, also ganz kurz gefasst, mit den Glaubenssätzen selber auseinandersetzen, auf einer kognitiven, intellektuellen Ebene fragen, ist das theologisch überhaupt so richtig, was ich gelernt habe? Und dann auf der anderen Seite das Körperliche, was ich ehrlich gesagt sogar für wichtiger halte, weil da die ja, Dinge sitzen, die uns unbewusst steuern.
Und genau. Wie kann ich das Körperliche lösen?
Ich würde sagen, alleine ist das schwer, ist nicht machbar und das würde halt in einer Begleitung bei mir zum Beispiel oder jemand anderem sein, der halt auf körperlicher Ebene mit Menschen arbeitet.
Du arbeitest dann viel mit Fühlen wahrscheinlich.
Ja, also ich würde zum Beispiel mal angenommen, da ist jemand, der sagt, okay, ich habe das, also ich habe die und die Situation, dann fühle ich mich so und so, dann frage ich, wo im Körper spürst du das? Und wenn du da wirklich reingehst mit deiner Aufmerksamkeit, was zeigt sich da? Und dann stelle ich da so gewisse Fragen zu dem, was sich körperlich zeigt. Und ganz häufig sagen dann Menschen Dinge, die sie eigentlich kognitiv nicht wussten, sondern halt das sind die Dinge, die halt hier im Körper gespeichert sind. An der Stelle musst du das halt spüren. Und dann kommen Dinge manchmal zum Tage, die vorher gar nicht so bewusst waren. Und dadurch kann sich das auch auflösen, weil es halt aus dem Unbewussten ins Unbewusste kommt. Und dann halt diese Erfahrung aus der Vergangenheit, die mich so bestimmt, findet ein Ende. Und mein Körper, mein kognitives Wissen, mein ganzes Sein versteht, ich bin hier und jetzt. Und ich bin nicht mehr in der Situation von damals, wo ich mich nicht wehren konnte zum Beispiel. Genau. Ja.
Inwiefern hilft für dich die Verbindung zu Gott dabei, Sexualität als etwas Heilsames und Schönes zu sehen oder zu erleben?
Ja, das ist eine spannende Frage. Für mich hat sich mein Glaube total verändert, nachdem ich meine Trauma-Integration gemacht habe, also nachdem ich eine Traumatherapie gemacht habe. Inzwischen ist Gott für mich der Grund, auf dem ich stehe. Also ich habe das Gefühl, er ist einfach da, er hält mich, ich kann auf diesem Boden gehen, ich kann liegen, ich kann schlafen, ich kann tun, was ich möchte sozusagen. Und er ist einfach eine Anwesenheit, eine Präsenz, die mir Sicherheit gibt. Das ist, glaube ich, eine Voraussetzung. Und das zeigt sich für mich auch in so einem Bild, das habe ich auch in Trauma-Coaching bei meinem christlichen Trauma-Coach erfahren, so ein Bild. Das hat sich eigentlich eher auf meine berufliche Entwicklung bezogen, sehe ich aber auch für die Sexualität relevant. Und zwar hatte ich so ein Bild davon, ich bin als kleines Mädchen auf dem Spielplatz und da ist so eine Bank und auf dieser Bank sitzt Jesus und Jesus ist so ein Mann Mitte 30, der so total lässig da sitzt und einfach entspannt mir so die Erlaubnis durch diese Präsenz gibt und sagt, geh spielen, entdecke dich, finde heraus, mach einfach, was dir Spaß macht. So. Und das war nicht immer so. Ja? Bevor ich mein eigenes Trauma integriert hatte, war ich überzeugt, dass er ein Richter ist, der mich verurteilt. Der sagt, das darfst du nicht. Und ich hatte Angst, Dinge falsch zu machen und ich müsste ihn mit meiner Leistung beeindrucken. Und all diese Überzeugungen wirken sich ja auf die Sexualität aus. Das ist ja eine Beziehung, die ich habe zu jemandem. Und dann denke ich, irgendwo habe ich diese Erfahrung ja auch mit Menschen gemacht. Du musst leisten, du musst produzieren, du darfst nichts falsch machen. Und wenn sich das in der Sexualität ausdrückt, dann erlebe ich ja genauso eine Sexualität, wie ich mein Erleben in Beziehungen habe. Ich muss performen, ich muss irgendwie gut aussehen, ich muss irgendwie leisten. Und da ist ja keine Freude, kein Genuss, kein Spielen. Und Sex ist das Spiel der Erwachsenen. Und die Frage ist, darf ich spielen? Darf ich mich vergnügen? Oder muss ich nur leisten, arbeiten und irgendwas produzieren? Und für guten Sex muss ich Folgendes können. Ich muss fragen können. Ich muss nehmen können, was ich will. Empfangen können. Ich muss geben können. Ich muss Nein sagen können. Und ich muss den anderen auch enttäuschen können. Und wenn ich in meinem Leben, in meinen Beziehungen gelernt habe, dass das nicht geht, wenn ich gelernt habe, mir wird immer Nein gesagt. Ich darf nicht fragen. Ich kann nicht fragen. Mein Fragen überfordert den anderen. Dann hat das Auswirkungen auf meine Sexualität. Und ich kann entweder durch eine Trauma-Integration, durch neue Erfahrungen, Beziehungen lernen, all das zu können, also zu fragen, zu nehmen, zu empfangen, zu geben, Nein zu sagen und zu enttäuschen. Also enttäuschen ja auch, der andere will was von mir und ich sage, ja, ich möchte das auch nicht. Ich muss nicht alles, was der andere möchte. Und dann, wenn ich, also entweder ich kann durch eine Therapie das lernen, dann wirkt sich das auf meine Sexualität aus. Ich kann das aber auch in der Sexualität lernen, wenn ich einen passenden Partner dafür habe. Und dann wirkt sich das auf meine Beziehung aus. Weil alles immer zusammenhängt und alles sich gegenseitig beeinflusst. Und vielleicht habe ich auf körperlicher Ebene oder in anderen Ebenen im Leben die Erfahrung gemacht, nicht genug zu bekommen. Weil meine Eltern nicht genug Geld hatten, mir immer gesagt haben, nein, wir haben kein Geld, das zu bekommen. Oder meine Mutter hatte viele Kinder und hatte gar nicht genug Zeit, um mich zu nähren mit Aufmerksamkeit. Wenn sie mich gestillt hat, dann hat sie das gemacht mit so einem, ich muss gleich schnell zur nächsten Aufgabe. Das ist so, du bekommst nur so viel, wie unbedingt nötig ist, aber es gibt keinen Überfluss, es gibt kein Spiel, es gibt keine Verbindung, es gibt keinen Genuss dabei. Und dann wirkt sich das, weil ich diese Überzeugung, weil ich das vielleicht auf körperlicher Ebene gelernt habe, ohne es vielleicht im Kopf bewusst zu haben, dann kann sich das auf meine Sexualität auswirken. Und dann kann ich in der Spiritualität, also in meiner Verbindung zu Gott, wie durch solche Bilder checken, ey, ich darf fragen, was ich will. Ich darf nehmen, ich kann verlangen, dass ich bekomme, was ich will. Aber ich kann auch ganz sanft empfangen und glauben, dass ich bekommen werde. Und wenn ich diese Dinge, ich darf auch zu Gott Nein sagen und ich kann Gott auch enttäuschen. Darf ich das? Und wenn ich das in meiner Spiritualität mit Gott erlebe, dann kann sich das auf meine Sexualität auswirken. Und bei Paaren gibt es ganz häufig in der Beziehung zwei Ängste. Entweder ich habe die Angst, mich zu verlieren, oder ich habe Angst, den anderen zu verlieren. Wenn ich Angst habe, mich zu verlieren, dann werde ich sehr auf mich bezogen sein in der Sexualität, weil ich Angst habe, mich im anderen eben zu verlieren. Und es wird mir schwerfallen, sein Vergnügen als mein Vergnügen wahrzunehmen. Und andersrum, wenn ich Angst habe, den anderen zu verlieren, dann fällt es mir schwer, mich selber zu spüren, mein Vergnügen wahrzunehmen, zu fühlen, was will ich, was bereitet mir Freude, was will ich auch nicht. Und häufig gilt es herauszufinden, bin ich der Typ, der Angst hat, sich zu verlieren, oder der Angst hat, den anderen zu verlieren. Und bei manchen ist es auch so, dass sie beides haben, mal so, mal so. Und aus dem heraus zeigt sich auf, was wir vielleicht bei Gott haben. Habe ich Angst, Gott zu verlieren, weil ich zu viel gesündigt habe oder weil ich Dinge falsch gemacht habe? Oder habe ich Angst, mich selbst zu verlieren, weil ich denke, Gott reglementiert mich so stark, dass ich mich nicht ausdrücken darf? Und all das kann in der Spiritualität geheilt werden, wenn ich wirklich mich emanzipiere von dem, was ich in meiner Familie oder meiner Gemeinde gelernt habe und mich selbstbewusst Gott öffne und mit ihnen eine echte Beziehung und ihnen sage, was ich will und was ich nicht will, was ich scheiße finde und mich da ganz und gar zeige und dann erleben kann, er ist immer verfügbar. Das heißt, ich kann ihn nicht verlieren. Und er lässt mir meinen Freiraum. Ich kann mich nicht verlieren. Er verlangt nicht von mir, dass ich nicht aufgehe. Und das ist jetzt, habe ich jetzt so erzählt und das kann man jetzt kognitiv aufnehmen, aber erleben muss man das in seiner eigenen Spiritualität zu Gott. Und das kann man klar auch durch kognitives Verstehen, neue Bücher lesen, Podcasts hören, so checken, kognitiv, okay, Gott ist vielleicht anders, als ich es dachte. Aber erleben können wir es halt nur in der spirituellen Erfahrung, also indem ich Gott begegne, ihm gar nicht sage, was ich denke, es begegnet.
Ja. Da heilt auch, wenn ich das mache, da heile ich ja selber mit.
Absolut.
Ja. Wenn ich ehrlich zu mir bin, was ich fühle oder was ich denke.
Ja. Aber wenn ich denke, dass Gott das alles verurteilt und nicht erlaubt, dann wird es auch schwer, dass ich heile. Mhm. Wenn ich ihn so sehe. Ne?
Ja. Ja. Ja, und was würdest du Frauen raten, die ihre Sexualität frei leben möchten, aber Angst haben, dadurch den Glauben zu verraten?
Ich glaube, wieder in die spirituelle Verbindung zu Gott zu gehen, also zu gucken, was sagt er mir. Dann die eigenen Werte und Überzeugungen wirklich zu reflektieren, sich mal bewusst zu machen, was glaube ich denn, was ich verraten würde? Was bedeutet für mich Sexualität frei leben? Was habe ich, was sind meine Probleme sozusagen? Was sind die Überzeugungen? Und dann sagen, okay, ich möchte das leben. Also mal angenommen, ich sage, keine Ahnung, ich möchte Nein sagen können oder ich möchte meine Bedürfnisse äußern. Und mein Bedürfnis kann ja auch etwas sein, was vielleicht ja, mit meinem christlichen Glauben kollidiert. Mein Glaube sagt, ich darf das nicht. Und dann würde ich sagen, auch mit Menschen sich wieder auszutauschen, die wirklich vertrauenswürdig sind. Also keiner aus meinem Umfeld, der selber diese religiösen Themen trägt, sondern jemand, der vielleicht auch christlich ist, aber aus einer ganz anderen Bubble kommt und eine andere Freiheit eben schon lebt. Und eben auf die eigene Spiritualität, die eigene Verbindung zu Gott zu bringen. Weil niemand kann uns sagen, was Gott uns sagt, außer er selber. Und immer mehr in das Vertrauen gehen, auf sich selbst zu achten, seinem Körper zu vertrauen und die eigenen Gefühle und das Wohlbefinden ernst zu nehmen. Also sich selbst mit Liebe und Respekt zu begegnen. Und auch, also man kann den Glauben so interpretieren, dass er uns einschränkt und sagt, du darfst dies, du darfst das, du darfst jenes oder nicht. Aber er kann mich auch darin unterstützen, authentisch zu sein. Und ich würde sagen, ja, informier dich. Es gibt Artikel, Bücher, also zum Beispiel, was ich sehr empfehle, sind die Bücher von Veronika Schmidt. Das ist eine christliche Sexologin. Die hat zum Beispiel das Buch geschrieben, Liebeslust und Alltagslust. Die hat auch Aufklärungsbücher für Teenager geschrieben und auch Podcasts. Also ich glaube, sie hat einen Podcast, der heißt Movecast. Und da hat sie auch mal über Liebe gesprochen und Sexualität. Aber auch zum Beispiel ist der, ja, der Podcast Worthaus hat mir sehr geholfen, auch Dinge zu hinterfragen, neue Interpretationen zu finden und ja, wirklich zu hinterfragen, wie ich Gott sehe.
Ja, danke für den Tipp.
Ja.
Und gibt es biblische Geschichten oder Symbole, die Frauen Mut machen können, ihre Sexualität selbstbewusst zu leben?
Absolut.
Ja.
Ich finde, das ist eigentlich ein bisschen lustig. Also in der Bubble, in der ich aufgewachsen bin, gab es so einige Regeln und Vorstellungen, so und so hat es zu sein. Und dann wurden ganz bestimmte Bibelstellen und ganz bestimmte Geschichten dazu erzählt. Und andere wurden einfach ausgelassen. Und wenn wir alleine das Hohelied uns angucken, das ist ja hocherotisch. Und
Ja.
gleichzeitig kann man es interpretieren als eine Liebeserklärung Gott gegenüber. Und tatsächlich ist das in anderen Religionen auch so und in anderen, also Menschen, die halt also die erotischsten Gedichte sind eigentlich Erzählungen über Gott. Wenn man dazu bedenkt, dass wir sagen, Gott ist die Liebe und Sex ist der Gipfel der Liebe, vielleicht auch der Gipfel dessen, dass man sich vereint und dass wir uns wirklich, also sexuell auch körperlich vereinen, dann ist das ja irgendwie, also Sexualität hat irgendwas Spirituelles. Und beides, Spiritualität und Sexualität, sind menschliche Ausdrucksformen und Quellen für Energie, für Kraft. Also wenn ich guten Sex erlebe, wenn ich ja, eine tiefe Verbindung zu jemandem spüre, dann gibt mir das Energie, dann gibt mir das Kraft, aber auch Entspannung. Ja? Und auch Intimität und Freude. Und ich glaube, das sind so die tiefsten Empfindungen oder die Bedürfnisse, die wir haben. Wir wollen tief verbunden sein. Und gleichzeitig ist es in der Bibel so, wir haben zum Beispiel Ruth, ja, die mit Boas schläft, also beziehungsweise Ruth ist ja die Frau, die mit Naomi kommt nach Israel und die haben keine Versorgung. Man braucht eigentlich einen Ehemann, der einen ja versorgt irgendwie. Und sie hatte ein Recht darauf, Boas zu heiraten, weil Boas irgendwie verwandt war mit ihrem Ehemann. Das war ja auch so eine verquere Gesetzgebung, was das angeht. Da ging es ja immer oder meistens um Überlebenssicherung. Ja, also ich heirate einen Mann, damit ich ein Kind kriege, damit dieses Kind nachher also wenn ich alt bin, mich versorgt. Oder wenn mein Mann mich verlässt, weil er meiner überdrüssig wird und eine andere junge Frau heiratet, dann sorgt mein Sohn sich um mich. Darum haben Frauen Kinder gekriegt. Und das ist eine überhaupt gar nicht spirituelle Sicht auf Sexualität, sondern total pragmatisch. Und Ruth kommt nach Israel, sagt zu Naomi, dein Gott ist mein Gott. Man weiß übrigens auch nicht, es gibt Auslegungen, wo man davon ausgeht, dass Ruth und Naomi vielleicht sogar eine erotische Verbindung hatten. Und dann kommt Ruth und legt sich zu den Füßen von Boas. Die sind nicht verheiratet. Sie bietet sich ihm an. Sie sagt im Grunde genommen, wenn du willst, kannst du mit mir schlafen. Ne? Hier bin ich. Mich. Das ist dieses, ich nehme. Ich will und ich nehme. Und ich will und ich nehme mir zu erotisch. Das ist auch etwas, was sehr anziehend wirkt auf das Gegenüber oder wirken kann, wenn er das Gleiche will oder sie das Gleiche will. Ja? Wenn das jemand macht und ich will das nicht, dann ist es auch genau das Gegenteil. Aber wenn mein Mann mir sagt, ja, möchtest du nicht, ich weiß auch nicht, oder ne, man als Frau so, ja, willst du, hast du Lust, dann hat man schon Hände. Aber wenn man sagt, ich habe Lust auf dich, ich will,
Genau, ja.
dann kann das was aktivieren. Und das ist so dieses Verantwortung für mein Wollen übernehmen. Und es kann ja auch sein, dass der kommt und sagt, ich will, und du sagst, nee, will ich nicht. Oder man sagt, ja, eigentlich habe ich keinen Bock, aber mach mir Bock.
Ja, genau.
Also,
Ja, einfach weil die Unsicherheit spürt ja dann der andere voll.
genau. Aber wenn ich, also das ist halt auch so wirklich, und das ist dieses Authentische. Ich kann ja auch sagen, oh, ich bin jetzt eine Ehefrau, ich muss jetzt deiner Willen und ich muss ihn ja, ich darf ihn nicht enttäuschen oder was weiß ich. Und dann ist das so eine ganz eklige Gefühlsdynamik und eigentlich habe ich gar keinen Bock und sage ich, ja, okay, dann halt okay oder so. Ne? Und was soll das für eine Erotik sein? Aber wenn ich sage, nee, ich habe eigentlich keinen Bock, dann bin ich ehrlich. Aber wenn ich sage, mach mir Bock, gleichzeitig oder danach, dann gebe ich ihm halt auch wieder die Möglichkeit, etwas zu tun. Und übernehme auch Verantwortung, was ich brauche dafür, damit ich vielleicht Lust bekomme. Ja? Und ich finde, das ist so eine Geschichte, wo wir auch erkennen können, einmal, es ist alles gar nicht so hoch moralisch in der Bibel. Es gibt zwar theoretische Moral, aber die gelebte Tradition ist ganz anders. Und sich das auch bewusst zu machen, dass wir nicht solche überhöhten Ansprüche an uns selber haben, sondern auch das Gelebte ein wenig unterscheiden von der scheinbaren Moral. Und auch so ist halt die Erzählung von Schöpfung, von Leben, ja, das ist ja, das hat ja so viel mit Fruchtbarkeit zu tun. Und ich finde, das ist so, wenn man, es gibt ja auch so in anderen Religionen die Idee von, die Erde ist die Mutter, die Leben schenkt. Und dass Gott sie geschaffen hat. Und das kann uns darin bestärken, auch unsere Kreativität in unsere Sexualität einfließen zu lassen. Und uns auch so zu sehen. Also nicht als das liebe Mäuschen, die sich unterordnen muss oder die sich anpassen muss, sondern ich darf aufgestalten. Und auch dieses Muttersein muss nicht absolut desexualisiert sein, sondern auch, also Muttersein, Leben schenken ist etwas so Kraftvolles. Ja, und darin auch etwas Positives zu sehen. Viele Frauen sagen, sie werden Mütter und auf einmal sehen sie ihren Körper so anders. Ich bin eine Göttin, ich habe geschaffen. Ja. Und das ist, ich kann auch sehen, oh, jetzt habe ich einen dicken Bauch und meine Brüste hängen. Aber ich kann auch sehen, ich habe geschaffen. Und das ist so eine andere Interpretation meines Daseins. Und dann gibt es die Geschichte auch von Hannah, die kinderlose Frau, die Gott bittet. Und ihre Geschichte zeigt auch, dass bei Gott auch für unsere unerfüllten Bedürfnisse Platz ist und dass wir unsere Wünsche und Bedürfnisse äußern dürfen. Und da, das kann Frauen ermutigen, ihre Gefühle wirklich einzustehen. Dann gibt es da noch Tamar, das finde ich ist die spannendste Geschichte, die für ihre Rechte und ihre Würde eintritt. Ne, da hatten wir gerade diese Geschichte von Kinder wurden geboren, damit sie die Mutter nachher versorgen auch. Und Tamar, ihr Schwiegervater betrügt sie um ihr Recht, ein Kind zu gebären. Also ihr Mann stirbt, ihr Schwiegervater muss ihr eigentlich seinen zweiten Sohn zum Ehemann geben, damit sie schwanger wird. Der betrügt sie, also der sorgt dafür, dass sie nicht schwanger wird, indem er halt den Coitus interruptus mit ihr praktiziert, also den Samen zu Boden fallen lässt, während sie miteinander schlafen.
Steht das da drinnen?
Ja. Das ist auch die Stelle, wo beschrieben steht, dass man den Samen nicht auf den Boden fallen lassen. Also, dass man den Samen nicht verschwenden soll. Aber es ist halt explizit auf diese Situation und es geht um das Recht, das diese Frau hat. Es geht nicht darum, dass man nicht, was ja häufig fehlinterpretiert wird oder missbraucht wird. Und es geht darum, dass diese Frau nicht in ihr Recht kommen soll. Und dieser Mann stirbt dann auch, der zweite Sohn. Und die letzte Gelegenheit, die Tamar hat, ist, dass, und die ergreift sie auch, dass sie mit ihrem Schwiegervater stirbt, schläft. Und das macht sie, indem sie sich als Hure verkleidet und ihm auflauert auf irgendeinem Weg und ihn verführt. Und dann wird sie schwanger. Und dann will das Volk sie steinigen oder verurteilen, wie auch immer. Und dann steht sie auf und sagt, ich habe hier den Zepter meines Schwiegervaters und der beweist, dass ich mit ihm geschlafen habe und von ihm dieses Kind ist. Und das heißt, sie hat einfach nur für ihr Recht und ihre Würde eingestanden. Würden wir heute vielleicht ganz anders sehen. Ja. Aber damals war das so, dass sie dadurch ihr Recht gekämpft hat, ein Kind zu begehren. Und Gott war auf ihrer Seite. Und das Volk konnte sie dann nicht mehr steinigen in Sucht, weil sie eben einfach nur viel Recht und ihre Würde eingestanden ist. Und da sieht man halt auch wieder, ja, Sex ist vielleicht nicht so einseitig in der Bibel beschrieben, wie es mir in meiner Kirche erzählt wurde. Dass alle Frauen immer züchtig waren und eine Frau, ein Mann und ich weiß nicht, was alles in der Kirche halt erzählt wurde. Und dass gewisse Dinge so oder so oder Sex nur innerhalb der Ehe, das war definitiv kein Sex innerhalb der Ehe. Ja, und das ist auch nicht so romantisiert, wie wir das heutzutage haben. Ich will nicht sagen, dass das richtig war damals, aber es war eine Realität. Und wir dürfen daraus Dinge ableiten, aber bitte den richtigen. Deswegen darf man das hinterfragen, was wir gelernt haben, weil ja, ganz viel von dem, was wir gelernt haben, nicht, ja, die Geschichten, die uns erzählt wurden, sind vielleicht wahr, aber ob die Interpretation richtig ist, halt mal hinterfragen. Und das kann uns bestärken, wenn wir das hinterfragen, weil gewisse Bilder dann aufgeweicht werden.
Ja, spannend, da Gott ist mit dem Hohelied der Liebe.
Ja, genau.
Was würdest du Frauen sagen, die sich zwischen traditionellen religiösen Vorstellungen und ihren eigenen Erleben der Sexualität hin und her gerissen fühlen?
Ja, gute Frage. ich glaube, in der Beratung würde ich erstmal gar nicht so viel sagen, sondern eher die Frau einladen, mit Neugierde, mit Interesse zu forschen, was in ihr selber mit diesen traditionellen und religiösen Vorstellungen übereinstimmt und würde mit ihr auf körperlicher Ebene damit arbeiten. Das kann ich hier natürlich jetzt nicht mit allen Frauen, die zuhören. Das müsste man auch individuell schauen, weil das kann auch sehr verzwickt sein. Aber so an der Stelle sagen, allgemeingültig würde ich das, wie ich schon gerade eben sagte, dass traditionelle religiöse Vorstellungen wenig mit dem zu tun haben, wie Sexualität in der Bibel ganzheitlich beschrieben wird. Also es gibt die einen Stellen, die sagen, es ist was Hochspirituelles. Wie ich vorhin ja auch sagte, im Hohelied erleben wir Erotik als sehr spirituell oder dass es eine hohe Verknüpfung gibt. Es gibt aber auch Erzählungen von Vergewaltigungen. Es gibt auch Erzählungen wie die von Tamar, wo es einfach nur eine Sache des Überlebens ist. Und ich glaube, so vielfältig ist Sexualität auch in unserer heutigen Welt. Und in der gelebten Tradition, damals in der Bibel, aber auch heute, gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Und vieles davon ist vielleicht gar nicht Gott gewollt, aber es ist da. Und ob es Gott gewollt ist, ist wieder eine andere Frage. Aber diese traditionellen Vorstellungen sind eben Vorstellungen. Sie sind nicht unbedingt Gott gewollt oder mit der Bibel wirklich kongruent. Und ich würde sagen, dass man sich bewusst machen darf, dass diese Vorstellungen auch von unseren traumatisierten Vorfahren kommen. Und ihren teilweise schlechten Lebenserfahrungen. Ja, also, vielleicht geht es da häufig darum, ungewollte Schwangerschaft zu vermeiden und dann nicht mittellos dazustehen. Ja. Und man sucht sich dann die entsprechenden Bibelstellen aus, die das eigene Bild stärken. Und alles, was da nicht reinpasst, wie die Geschichte von Tamar oder Ruth oder viele andere, werden einfach ausgeblendet. Und wenn ich mir das bewusst mache, dass das, was in meinem Kopf ist, auch die scheinbar religiöse Vorstellung, dass die konstruiert ist von mir, von meinen Vorfahren, von irgendwelchen Männern, Frauen, Menschen, die einfach nur ihre Überzeugung und auch ihre Ängste weitergeben. Das sind persönliche Überzeugungen, die nicht unbedingt biblisch und nicht göttlich sind. Und das hilft so ein bisschen, sich zu distanzieren einerseits und dann zu ergründen, was ist in diesen Geschichten der Bibel, in der Poesie und in der weiteren Literatur zu finden und sich mit diesem Wissen auseinanderzusetzen. Und ja, ich glaube, ich würde auch empfehlen, sich dann professionell begleiten zu lassen, um halt wirklich auf der körperlichen Ebene herauszufinden, was sind eigentlich meine eigenen Themen. Weil ich habe schon mit Menschen gesprochen oder gearbeitet, die sagen, okay, das und das ist mein Thema, nämlich mir wurde immer gesagt, ich darf keinen Sex vor der Ehe haben, ich hatte aber Sex und jetzt fühle ich mich immer wie eine Schlampe. So, ich fühle mich schmutzig. Und in der weiteren Arbeit stellt sich dann aber heraus, es hat gar nicht so viel mit diesem Religiösen zu tun, als vielmehr damit, wie ihr Vater sie behandelt hat. Ja, also dann geht man auf die körperliche Ebene und dann kommen Erinnerungen hoch, wo sie berichtet und sagt, ja, oh, damals als 14-Jährige hatte ich die und die Klamotten an und mein Vater hat zu mir gesagt, du bist so eine Schlampe, dass du so rumläufst. Ja, und was mein Vater über mich sagt, ist identitätsstiftend. Und das ist vielleicht viel relevanter, dass er das zu mir gesagt hat, als was irgendwer in der Kirche zu mir gesagt hat. Kann sein, ne? Also muss nicht. Das, aber was wirklich tatsächlich individuell bei der Einzelnen ist, das findet sich meistens eher im Unbewussten und im Körperlichen, als in dem, wie wir uns das erklären. Weil häufig haben wir Empfindungen und dann erklären wir uns, woher sie kommen. Aber wenn wir wirklich ins Körperliche reingehen, dann zeigen sich ganz andere Dinge. Nicht immer, aber manchmal. Ne? Und das, wenn man wirklich das auflöst, um was es da geht, die tiefere eigene Erfahrung, das ist meistens hilfreicher noch als die Auseinandersetzung mit den ja, mit diesen, sag ich mal, theologischen Fragen. Ne? Darf man das, darf man das nicht? Oder wie fühle ich mich? Aber ich glaube gerade, also wenn es um dieses religiös-kulturelle geht, ist es häufig sowas wie, dass man sich schmutzig fühlt oder dass man meint, sich unterordnen zu müssen, sich anpassen zu müssen, gewisse Dinge nicht zu dürfen. Und so.
Ja. Ah, Christine, wo können denn die Leute dich finden, wenn sie mehr von dir erfahren möchten?
Sie finden mich auf Instagram, christinepoppe.beratung. Ich habe aber auch eine Internetseite, die heißt christinepoppe.com. Da findet man auch mein Buch. Ich habe ein Buch geschrieben darüber, wie ich mich habe scheiden lassen. Und da geht es auch ganz viel darüber, sein Gottesbild zu revidieren. Und man kann mich auch buchen auf der Seite direkt. Ich habe Online-Buchung, also Online-Zoom-Calls gebe ich fürs Coaching individuell und auch in Hannover. Ich sitze in Hannover. Und da findet man mich. Genau.
Das werde ich alles unten verlinken. Und ich danke dir für unser Gespräch.
Mach's gut. Dankeschön. Alles Gute für dich.